das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen. Eine vorerst gute Nachricht am späten Abend. Seit etwa einer Dreiviertelstunde soll Waffenruhe herrschen zwischen Israel und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen. Wir schalten dazu gleich nach Tel Aviv. Doch der Blick auf die vergangenen Tage ist verheerend. Hunderte Raketen sind auf Israel abgeschossen worden von einer militanten Palästinenserorganisation, die von der Europäischen Union als Terrorgruppe eingestuft wird. Die Angriffe wiederum waren eine Reaktion des Dschihad auf die Tötung zwei ihrer Anführer durch Israel. Für beide Seiten gehen vorerst Tage der Gewalt und Angst vorbei, soweit der Waffenstillstand hält. Christian Limpert.
Luftalarm in Tel Aviv am Abend, erstmals seit Beginn der Eskalation. Hier am Strand suchen Hunderte den nächsten Schutzraum auf, warten dort auf Entwarnung. Mehr als 700 Raketen wurden inzwischen aus Gaza in Richtung Israel abgeschossen. Die meisten davon fängt das Abwehrsystem Iron Dome ab. Verantwortlich für den Beschuss ist die palästinensische Terrororganisation Islamischer Dschihad. Sie reagiert damit auf die Militäroperation Morgengrauen, mit der Israel seit Freitag zwei hochrangige Anführer der Organisation gezielt getötet hat. Laut palästinensischen Angaben gab es dabei viele Tote, unter ihnen auch Kinder. Ohne Vorwarnung haben sie diese Gegend angegriffen. Ganz in der Nähe liegt ein Krankenhaus und das Viertel ist voll mit Kindern, Frauen. Mit 6 Raketen haben sie auf ein Haus gezielt. Es war schrecklich, wir alle sind weggerannt, voller Panik. Israel verteidigt die Angriffe. Der islamische Dschihad habe einen Anschlag in Israel geplant. Aus Sicht von Experten steht fest, die Terrororganisation sei in den vergangenen Monaten gefährlicher geworden und stehe zum Beispiel hinter mehreren Anschlägen mit Toten in Israel im Frühjahr. Finanziert und kommandiert werde sie direkt durch den Iran. Sie sind also ein Stellvertreter Irans. Das unterscheidet sie von der Hamas. Hamas steht auch in Kontakt zum Iran, aber das ist komplexer. Sie sind eben nicht verpflichtet, das zu tun, was Iran zu einer bestimmten Zeit von ihnen verlangt. Die im Gazastreifen regierende Hamas sei inzwischen sogar verärgert über den islamischen Dschihad, so der Experte. Beide konkurrieren in Gaza um die Vormachtstellung, arbeiten teilweise aber auch zusammen. Hinter den Kulissen soll es laut Beobachtern Ärger geben um selbstverschuldete Opfer. Eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad habe heute Morgen 5 palästinensische Kinder getötet. Das israelische Militär veröffentlicht diese Videoaufnahmen, die den Absturz der Rakete über Nordgaza zeigen sollen. Am Abend gibt es erste Berichte über eine mögliche Waffenruhe, vermittelt durch Ägypten noch vor Mitternacht Ortszeit. Der Beschuss geht vorerst weiter. 2 Raketen lösen Alarm aus in Tel Aviv. Auch sie zerstört der Iron Dome in der Luft.
Christian Limpert in Tel Aviv. Bei Ihnen ist Mitternacht schon vorbei. Hält die Waffenruhe?
Also sie gilt zumindest seit gut 45 Minuten und sie wurde erst kurz vorher von beiden Seiten auch angekündigt. Beide Seiten haben vor allem auf die Vermittlung Ägyptens verwiesen. Der islamische Dschihad, der hat auch darauf verwiesen, dass sich Ägypten wohl weiterhin bei Israel einsetzen will für das Freilassen von Gefangenen aus den eigenen Reihen. Und Israel hat deutlich gemacht, dass es auf jeden Verstoß gegen diese Waffenruhe sofort reagieren werde. Bislang ist das nicht passiert. Wir schauen jetzt auch auf diese Raketenwarn-App, die in Israel wie jeder hat. Und es gab jetzt 2 Verstöße seit Ortszeit 23.30 Uhr. Das ist aber aus meiner Sicht einkalkuliert worden. Und ich persönlich würde jetzt mal prognostizieren, wenn es gelingt, diese Waffenruhe bis morgen über den Tag hinweg zu halten, dann kann man vorsichtig davon reden, dass sich die Situation hier vorerst wieder entspannt.
Danke, Christian Limpert, live aus Tel Aviv. Die Perle am Schwarzen Meer, die Hafenstadt Odessa, hat seit jeher Touristen angelockt und seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 waren die Strände hier noch voller. Denn die Krim als Urlaubsort für Ukrainer fiel aus. Nun sind jedoch die Strände in Odessa fast leer. Der Kriegsangst kann man hier kaum entfliehen, zumal ausdrücklich vor vermintem Gelände gewarnt wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat der Millionenstadt Odessa nicht nur als Badeort, sondern ihrem kulturellen Angebot schwer zugesetzt, zeigt uns Xenia Böttcher.
Kein Kunde weit und breit für die Touristenführer. Wer denkt in Kriegszeiten noch an Urlaub? Doch es gibt einen Ort, der noch Gäste anzieht. Ein Fels in der Brandung am Schwarzen Meer, In der Oper von Odessa beginnt Dmytro mit der Kriegsbemalung für seinen Auftritt. Wir kämpfen hinter der Front. Wir versuchen in diesen harten Kriegszeiten unseren Beitrag zu leisten. Wir haben keine Angst mehr. Sitze gäbe es für 1500 Gäste. Doch weil es im Schutzraum nur Platz für etwa 300 Menschen gibt, dürfen auch nur so viele kommen. Sie sollen sich ablenken, Kraft tanken, auch wenn jeden Moment ein Raketenangriff drohen kann. Wir hören die Bomben. Der Krieg läuft weiter und wir treten weiter auf. Natürlich ist Kunst unsere Waffe, unser nationaler Stolz, unsere Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass wir unsere eigene Kultur haben. Der Angst, den Kampf ansagen. Wer hier auftritt, hat er den Mut, zu bleiben. Halte die Werte der Ukraine, ihrer Kultur am Leben, sagen sie. Puccinis Tosca sei eine patriotische Oper, die Kunst, ihr Widerstand im Krieg. Die Verzweiflung hat sich in tiefe Zuversicht gewandelt, dass das Böse besiegt werden kann, dass wir gewinnen können. Dass Odessa schon bald besetztes Gebiet sein könnte, schon der Gedanke sei inakzeptabel. Nein, nein. Diese Horde wird nicht nach Odessa gelangen, wird sie nicht. Sie werden unser geliebtes Theater nicht erobern. Wenn der Krieg vorbei sei und die Ukraine gewonnen habe, dann soll die Kunst in Odessa als Symbol des Widerstandes in Erinnerung bleiben. Das ist die Hoffnung.
Wir bleiben bei der Kultur, allerdings bei uns in Deutschland. Es war ein gigantisches Back in Black. 80.000 Metal-Fans im schleswig-holsteinischen Wacken beim dreitägigen Open-Air-Festival. Mehr als 200 Bands auf den Bühnen. Es zündet wieder in der Branche, das denkt man bei diesen Bildern. Doch nach der langen Zeit der Corona-Absagen ist die Sehnsucht nach Live-Musik und Powershow nicht überall und bei allen Konzerten so groß. Für viele Bands wird der Neustart zur Herausforderung. Manche müssen sogar Touren ganz absagen, obwohl sie eben noch die Massen anzogen. Birgit Firnig.
Casala, mit ihrem Kölschrock füllt die Band aus Köln längst ganze Stadien. Die letzten Konzerte größtenteils ausverkauft, wie hier in Köln. Noch vor ein paar Wochen bei einem nachgeholten Konzert. Doch nun mussten die Kölschrocker eine für den Herbst geplante Tournee absagen. Zu wenig Karten verkauft in Städten, in denen die Band vor der Pandemie noch vor vollen Häusern spielte. Die Absage für Leadsänger Bastian Kampmann ein schwerer Schlag. Die Band entscheidet, offensiv damit umzugehen.
Wir haben natürlich auch lange mit uns gerungen, weil unterm Strich hat man natürlich auch Angst vor diesem Imageverlust. Jetzt möchten wir das aber auch offen kommunizieren, weil wir eben wissen, dass es in der Branche an vielen Stellen genauso läuft.
Denn wie Casala geht es auch anderen Gruppen. Vor allem kleineren und mittleren Bands machen schlechte Kartenverkäufe zu schaffen. Der Eindruck vom Eventsommer 2022 mit vollen Stadien täusche. So der Musikjournalist Linus Volkmann.
Wer als KünstlerIn jetzt nicht gerade eine ganz große Nummer ist oder so einen aktuellen Hype hat, der guckt bei diesem vermeintlichen Eventbock von allen ziemlich in die Röhre.
Der Branche gehe es nicht gut. Sie sei in der Pandemie stärker betroffen gewesen als andere Wirtschaftsbereiche und erhole sich nur langsam.
Wir haben die Situation, dass viele Konzerte aus Sicht der Medien immer ganz voll sind. Das sind aber Karten, die sind 2019 auf der Kalkulationsbasis von 2019 verkauft worden. Und das ist heute für die Veranstalter wenig befriedigend. Und alles, was an neuen Konzerten veranstaltet wird, ist leider nicht ausverkauft.
Die Gründe vielfältig. Die Sorge vor steigenden Preisen, die Angst, dich anzustecken und das Freizeitverhalten habe sich verändert. Viele Menschen haben Streaming-Plattformen entdeckt und sich ins Private zurückgezogen.
Die Kulturszene befindet sich momentan in einem Art Long-Covid-Syndrom. Also sie ist noch nicht vollständig wieder gesundet. Wir sind noch so in einem Erschöpfungszustand danach und das wird sicherlich auch noch dauern.
Die Musiker der Kölner Band Casala hoffen, dass es tatsächlich wieder wird wie früher. Denn sonst hätte die gesamte Kulturbranche ein Riesenproblem.
Nach ihrem Rückzug vom ARD-Vorsitz tritt Patricia Schlesinger auch als Intendantin des RBB zurück. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Wie der Sender am Abend mitteilte, legt die 61-Jährige ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Seit Ende Juni sah sich Schlesinger mit Vorwürfen über fragwürdige Beraterverträge, eine deutliche Gehaltserhöhung, einen luxuriösen Dienstwagen und Dienstessen in ihrer Privatwohnung konfrontiert. Schlesinger begründete ihren Rücktritt damit, Schaden vom RBB abwenden zu wollen. Sie hoffe, mit ihrem Schritt die Aufklärung der Vorwürfe zu erleichtern. Der US-Senat hat eine abgespeckte Version des Klima- und Sozialpakets von Präsident Biden gebilligt. Vizepräsidentin Harris, die dem Senat vorsteht, gab die entscheidende Stimme ab. Dem Paket, das rund 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Milliarden Dollar für die Gesundheitsversorgung vorsieht, muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Eine Mehrheit dort gilt als sicher. Für Biden wäre das ein wichtiger Erfolg vor den Kongresswahlen im November. In der Ukraine ist erneut das Atomkraftwerk Saporischschja beschossen worden. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Biden Bilder sollen die eingeschlagenen Raketen zeigen. Nach ukrainischen Angaben wurde ein Arbeiter verletzt und ein Lager mit abgebrannten Brennelementen getroffen. Es ist der zweite Beschuss innerhalb weniger Tage. Russland hält das Atomkraftwerk seit Monaten besetzt. Kolumbien vollzieht einen historischen Machtwechsel. Mit Gustavo Petro hat erstmals ein Linkspolitiker das Präsidentenamt des südamerikanischen Landes übernommen. Vor zehntausenden Anhängern und zahlreichen Staatsgästen legte Petro in der Hauptstadt Bogotá den Amtseid ab. Vizepräsidentin Francia Márquez ist zudem die erste schwarze Frau in diesem Amt. Kolumbien hat mit großer sozialer Ungerechtigkeit und weit verbreiteter Gewalt zu kämpfen.
Und zum Sport. Schon ist der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder um und der Auftakt der Saison macht wirklich Lust auf mehr, Oka Gundel.
Ja, absolut. Insgesamt 33 Tore machten die Bundesliga-Jubiläumsausgabe direkt zu einem fröhlichen Fußballfest. Wir befinden uns ja in der 60. Bundesligaspielzeit. Ja, und auch zum Abschluss des ersten Spieltags durfte gleich mehrfach gejubelt werden. Köln gewann mit 3:1 gegen Aufsteiger Schalke und das sogar ohne Anthony Modeste. Der Mann, der den FC in der vergangenen Saison mit 20 Treffern fast im Alleingang in die Conference League geschossen hatte, steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Dort soll er möglicherweise schon ab morgen den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen. Viel Wirbel also für den FC schon vor dem ersten Anpfiff.
Der aufregende Tag in Köln endet mit einer Feier. Einmal durchschnaufen beim FC war alles nicht so einfach heute.
Jemand, der unseren Weg nicht mitgeht, und ich rede gern von dem Weg, der ist dann halt nicht mehr dabei.
Steffen Baumgart, ohne Modest, um gute Laune bemüht, mit herzlichem Empfang für Kollege Kramer. Danach ist es schnell vorbei mit der Harmonie. Ovejans Freistoß wird nach vorn abgewehrt, dann versenkt Salazar in der 10. Minute den Ball. Perfekt für Schalke. Dem Jubel folgt die Ernüchterung. Schiri Schröder guckt sich die Bilder an, entscheidet auf Abseits, weil Yoshida vor Keeper Schwäbe steht, ihm aktiv die Sicht nimmt. Verstehen die Schalker überhaupt nicht. Es bleibt unruhig und hektisch. In der 35. Minute meldet sich der Kölner Keller. Schröder erneut am Monitor nach einem Foul von Drexler an Hector. Dann zückt er rot. Eine sehr harte Entscheidung, keine Absicht erkennbar.
Klar, die rote Karte hat uns natürlich dann komplett den Stecker gezogen. Es war letztendlich irgendwo absehbar, dass wir dann irgendwann einknicken werden.
Kurz nach der Pause ist es soweit. Köln mit Ljubicic, Hector und Kilian mitten rein ins Glück in der 49. Minute. Das 1:0 geradlinig herauskombiniert. 11 Kölner gegen nur 10 Schalker, eindeutig ein Problem. Und es wird noch schlimmer für die Schalker. Torwart Schwolo kriegt den Ball nicht zu packen, seine Abwehrspieler auch nicht. Keins nutzt das mit dem Tor in der 62. Minute zum 2:0. Wieder Diskussion, wieder Videocheck, weil der Assistent die Fahne gehoben hat. Aber es ist alles regelkonform, Tor zählt. Schalke gibt sich nicht auf. Freistoß Ovejan, Kopfball Bülter, nur noch 2:1, eine Viertelstunde vor Schluss. Der Kampfgeist ist noch nicht erloschen, es bleibt aber das einzig Zählbare heute. Der FC hat dagegen weiter Spaß. Flanke Thielmann, Ljubicic unbedrängt an den Pfosten, Schwolos Rücken erledigt den Rest. Das Glück hat Schalke wahrlich nicht gepachtet.
Mit heute sind wir jetzt angekommen, wissen, wie das Ganze läuft auch.
Alles nicht so einfach, aber ja erst der Auftakt für Schalke.
Ja, schauen wir auf das zweite Sonntagsspiel. Stuttgart gegen Leipzig, Endstand 1:1. Mittelmäßiger Start für den deutschen Pokalsieger aus Sachsen. Aber Verstärkung ist möglicherweise schon im Anflug. Timo Werner soll zurückwechseln von Chelsea zu Leipzig. Ob er heute wohl schon getroffen hätte gegen Stuttgart, schwer zu sagen. Denn Man of the Match war heute endlich mal der VfB-Keeper.
Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo auf Kuschelkurs mit seinem Torhüter. Nach viel Kritik in der letzten Saison, der heute mit einem Sahnetag.
Flo hat ein fantastisches Spiel gespielt heute. Es hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, dass er nach so einer schwierigen Saison, letzte Saison, sich so ab dem ersten Spieltag sich zurückgemeldet hat.
Allerdings war der Stuttgarter Keeper in der 8. Minute chancenlos bei Leipzigs Führung. Christopher Nkunku trifft für den Pokalsieger, der Bundesligaspieler der letzten Saison, abgeklärt. Schon 3 Minuten später Stuttgarts Torhüter mit der ersten von vielen Rettungstaten. Beim Kopfball von Klostermann zeigt Florian Müller seine Reaktionsschnelligkeit auf der Linie. Danach der VfB mit mehr Spielanteilen. Und dem Ausgleich in der 31. Minute. Nawiru Ahamada, der 20-jährige Franzose, mit seinem ersten Tor für den VfB Stuttgart. Der weiter energischer als die Gäste. Mavropanos kurz vor dem Halbzeitpfiff mit Pech. Die Gastgeber haben zum Schluss der ersten Hälfte den Hut auf. Doch das ändert sich im Verlauf der zweiten 45 Minuten. Und Florian Müller rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Auch beim Schuss von Nkunku, der 24-Jährige mit klasse Stellung spielt. Die beeindruckendste Parade in der 72. Minute nach Kopfball von Orban. RB Leipzig beißt sich am Stuttgarter Torhüter die Zähne aus. Dessen holprige letzte Saison fast vergessen.
Ich bin jetzt einfach froh, dass es geklappt hat. Ich glaube, letztes Jahr hat es nicht so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und bin jetzt einfach froh, dass ich zeigen konnte, was ich kann. Und ja, wie gesagt, schade, dass es ein Jahr gedauert hat. Aber wie gesagt, besser später als nie.
Das breite Lächeln nach dem Spiel verrät ihn. Florian Müller weiß, dass er einen prima Tag erwischt hat.
In den Sportsommer 2022 reiht sich auch die Reit-WM in Dänemark ein. Und da ist die Erfolgsserie der deutschen Dressur-Equipe gerissen. Nach 6 Goldmedaillen in Serie bei internationalen Großereignissen reichte es dieses Mal nur zu Bronze hinter Gastgeber Dänemark und Großbritannien. Das deutsche Team befindet sich ja im Umbruch und war mit 4 neuen Paaren, also Reiter und Pferd, an den Start gegangen. Ja, und von der Reit-WM im dänischen Herning zur Kanu-WM ins kanadische Halifax. Da hat der deutsche Kanuverband sein Medaillenkonto auf insgesamt 6 hochgeschraubt. Und das ist besonders erfreulich, heute waren gleich 2 goldene dabei. Also 2-mal Weltmeister.
Der Jubelschrei von Sebastian Brendel nach dem Sieg drückt aus, wie wichtig dieser 13. WM-Titel für den Olympiasieger ist. Gemeinsam mit Tim Hecker liefert Brendel im nicht-olympischen Kanadier-Zweier über 1000 Meter ein spannendes Duell mit dem chinesischen Boot. Vorsprung im Ziel 43 Hundertstel Sekunden. Im Rennen zuvor hatten Martin Hiller und Tamás Grossmann den ersten WM-Titel für die deutschen Kanuten in Kanada gewonnen. Im Kajak-Zweier über 1000 Meter siegten die beiden Potsdamer souverän. Die einzige Medaille in einer olympischen Bootsklasse gewinnen heute Paulina Paschek und Jule Hake. Sie unterliegen auf der 500-Meter-Strecke im Kajak-Zweier knapp den Polinnen und holen Silber.
Und nun, besonders für alle, die Urlaub haben oder draußen arbeiten, noch das Wetter. Claudia, wie wird's?
Helge, wo ich gerade das Wasser gesehen habe, das lockt schon so richtig, da mal reinzuspringen und sich abzukühlen. Und ich glaube, so wird's ganz vielen in dieser Woche gehen, denn die Temperaturen, die steigen wieder ordentlich an. Hier trennt München. Da fangen wir morgen recht angenehm an mit 26 Grad. Dann geht's aber im Laufe der Woche auf bis zu 30 Grad. Bis Ende der kommenden Woche. Wenn wir uns jetzt noch den Trend Hamburg dazu holen in Orange, dann sehen Sie da morgen sogar nur 24 Grad. Aber dann geht es ordentlich bergauf auf 32 Grad Richtung Ende der Woche. Und in einigen Stationen, da kann es sogar am Wochenende 35 Grad und ein bisschen drüber geben. Jetzt in der Nacht haben wir es nur mit wenigen Wolken zu tun. Die Wolken direkt am Alpenrand fallen in sich zusammen bzw. ziehen nach Südosten ab. Dann kommen von Norden her noch ein paar kompaktere Wolken. Die können morgen auch so rund um die Ostsee ein paar Tropfen bringen, wird aber nicht allzu viel sein. wirklich nur Tropfen. Dann im Laufe des Nachmittags lockert sogar mehr und mehr auf. Dort im Norden sind wir halt einem Tief nicht mehr ganz so weit weg. Oder ist ein Tief nicht ganz so weit weg. Dementsprechend sind die Wolken dort etwas dichter. In der Nacht Temperaturen von rund 7 Grad in höher gelegenen Tälern bis 16 Grad im Südwesten. Und morgen Nachmittag dann direkt an der Küste mit Seewind 20, 21 Grad. Sonst sind es meist 23 bis 32 Grad im Südwesten, den Rhein entlang. Die nächsten Tage noch mehr Sonne und noch ein bisschen heißer. Ja, wirklich für alle, die Urlaub haben, natürlich tolles Sommerwetter.
Danke für diese Ausblicke, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen in dieser Woche. Jetzt folgt hier die Doku-Serie Dance Around the World mit einer Reise zu den Hotspots der internationalen Tanzszene. Um 2 Uhr meldet sich Karl-Georg Salzwedel mit der Tagesschau. Und wir haben die Tagesthemen morgen bereits direkt nach dem Sommerkino im Ersten für Sie um 21.45 Uhr. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.